Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist 6 Uhr, Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS. Das sind unsere Themen. Der Staatsbesuch von Dmitri Medvedev. Die Menschenrechte waren ein Thema, aber die ganz heiklen Fragen blieben außen vor und einige Parlamentarier ebenfalls. Die unerwartete Rückkehr des Präsidenten. 3 Monate nach dem Putsch ist Manuel Zelaya wieder in Honduras. Und die Klimakonferenz der UNO. Ban Ki-moon will, dass die Mächtigen der Welt den Klimaschutz zur Chefsache machen. Am Mikrofon ist Philipp Schapuy. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Als erstes nun zu Markus Amrain und den Nachrichten.
Die Schweizer Wirtschaft begrüßt, dass die Schweiz und Russland die Absicht haben, über ein Freihandelsabkommen zu verhandeln. Das sagten führende Wirtschaftsvertreter bei einem Treffen mit Präsident Medvedev in Bern. Medvedev sagte vor den Medien, die Schweiz als wichtige Finanzdrehscheibe sollte an den G20-Diskussionen über Finanzregulierungen dabei sein können. Bern und Moskau unterzeichneten 4 Abkommen. Es geht unter anderem um Visaerleichterungen für die gegenseitige Einreise und um die Rücknahme abgelehnter Flüchtlinge. Der Nationalrat will keinen stärkeren Schutz der Konsumenten vor Kleingedrucktem in Verträgen. Die Mehrheit entschied, die heutigen Bestimmungen genügten und seien verständlich. Hingegen will der Nationalrat, dass Konsumenten besser geschützt sind, wenn sie etwas über das Telefon kaufen. Dann sollen sie den Kauf innerhalb einer bestimmten Frist widerrufen können, wie das heute bereits bei Geschäften an der Haustüre möglich ist. Der Nationalrat hat auch im Mietrecht in einem Punkt entschieden. Wenn der Mieter die Nebenkosten nicht bezahlt, kann ihm weiterhin außerhalb der ordentlichen Fristen gekündigt werden. Die Kantone können weiterhin befristet Tempo 80 auf Autobahnen verfügen, auch wenn sie nicht beweisen können, dass dies etwas gegen den Smog nützt. Der Ständerat lehnte einen Vorstoß aus den Reihen der FDP ab, der einen Wirkungsnachweis verlangte. Der Wiesenberg und der Zimmerberg Bahntunnel sollen nicht schneller gebaut werden als geplant. Die 4 Kantone Basel-Stadt und Land sowie Aargau und Zug wollten den Bau beschleunigen, sind im Ständerat jedoch gescheitert, aus Finanzgründen. Auch der Nationalrat muss über die 4 Standesinitiativen beraten. Vom Fee-Gletscher Obsas Fee sind 150.000 Kubikmeter Eis abgebrochen. Das sind über 12.000 Lastwagenladungen Material. Experten hatten den Abbruch erwartet, nachdem sich bereits letzte Woche eine große Menge Eis gelöst hatte. In nächster Zeit sollte es zu keinen weiteren Abbrüchen kommen. Die Wanderwege sowie die Seilbahn und das Restaurant wurden wieder geöffnet. Nun wird eine Überwachungskamera installiert, welche die Bewegungen des Gletschers registriert. Der gestürzte honduranische Präsident Manuel Zelaya ist heimlich in sein Land zurückgekehrt, fast 3 Monate nach seiner Absetzung. Er halte sich in der brasilianischen Botschaft in der Hauptstadt Tegucigalpa auf, teilte Zelaya mit. Dort kamen Tausende seiner Anhänger zusammen. Die Regierung verhängte sofort eine Ausgangssperre für die Bevölkerung. Übergangspräsident Micheletti forderte Brasilien auf, Zelaya auszuliefern. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 9.779 Punkten, minus 0,4%. In Japan ist die Börse wegen eines Feiertages geschlossen. Der Dollar wird zu einem Franken 0,301 gehandelt, der Euro zu einem Franken 51,54 bzw. zu einem Dollar 47,20. Das Wetter heute Dienstag. Im Norden am Vormittag zunächst verbreitet Hochnebel, sonst aber sonnig bei bis zu 23 Grad.
Man war gespannt, ob Bundespräsident Hans-Rudolf Merz den russischen Präsidenten Dmitri Medvedev bei seinem Staatsbesuch auf die Menschenrechte ansprechen würde. Ein aktuelles Thema, werden doch in Russland immer wieder Menschen ermordet, die die Regierung kritisieren. Und Bundespräsident Merz hat mit seinem Gast tatsächlich über die Menschenrechte gesprochen. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Viel Konkretes zu den Gesprächen über die Menschenrechte mochten Bundespräsident Merz und Russlands Präsident Medvedev nicht preisgeben. Doch offenbar kam beim Treffen konkret die Reform des Europäischen Gerichtshofes zur Sprache. Eine Reform, die dafür sorgen soll, dass die Tausenden von Klagen gegen Menschenrechtsverletzungen schneller behandelt werden. Eine Reform, die aber von Russland bisher blockiert wurde. Es hat als einziges Land das Zusatzprotokoll zur Menschenrechtserklärung nicht unterzeichnet. Dies könnte sich bald ändern, sagt Andreas Gross, SP-Nationalrat und parlamentarischer Vertreter der Schweiz im Europarat. Von seinem russischen Ratskollegen, der an den gestrigen Gesprächen teilgenommen habe, wisse er, dass Merz Medvedev auf das Zusatzprotokoll angesprochen hat.
Mein Kollege hat dann Herrn Merz darüber informiert, dass die höchsten Instanzen Russlands beschlossen haben, vor etwa 10 Tagen, in dieser Ratifizierung vorwärts zu machen. Das wird wahrscheinlich noch diese Woche auch in Russland öffentlich werden.
Gross findet, dass man Russland auch direkt auf die Lage im Nordkaukasus hätte ansprechen sollen, vor allem in Tschetschenien und Ingushetien, wo es seit Kriegsende noch nie so viel Gewalt gegeben habe wie jetzt. Joe Lang, Co-Präsident der parlamentarischen Menschenrechtsgruppe, ist zwar froh, dass die Menschenrechte überhaupt thematisiert wurden, bedauert aber, dass diese nicht stärker im Zentrum standen.
Wenn die wirtschaftliche Abhängigkeit gering ist, beispielsweise mit irgendeinem afrikanischen Land, da hat die Schweiz keine Angst, die Frage der Menschenrechte anzusprechen. Aber wenn es dann um wirtschaftliche Mittelmächte geht, Großmächte wie Russland oder es kann auch China sein, da ist die Schweiz schon sehr zurückhaltend.
Schade auch, dass man von Russland nicht verlangt habe, die Urteile des Europäischen Menschenrechtshofes besser umzusetzen, so lang. Über 100 Mal wurde Russland schon wegen Menschenrechtsverletzungen verurteilt, längst nicht alle Urteile wurden vollzogen. Allerdings, neben Russland setzen auch 10 andere Länder die Urteile des Gerichtshofes nicht um.
Die Schweizer Parlamentarier haben den russischen Präsidenten Medvedev zwar nicht zu spüren bekommen, nicht zu sehen bekommen, aber seine Präsenz bekamen sie zu spüren. Vor dem Bundeshaus gab es große Sicherheitsvorkehrungen. Einigen Parlamentariern wurde sogar der Zutritt zum Bundeshaus verwehrt. Das hatte möglicherweise Folgen für den Ausgang einer Abstimmung über Telefon- und Internetverkäufe. Pascal Krauthammer.
Schlechte Stimmung gestern Nachmittag vor den Absperrgittern der schwer bewaffneten Polizeikräfte. SVP-Nationalrat Ulrich Kierzendanner will ins Bundeshaus, kann aber nicht.
Es ist eine gute Stunde jetzt. Und wir warten und einkommen. Wir haben Sicherheitsausweis und sind vom Volk gewählt und die Russen nicht, aber die dürfen nicht, wir nicht.
Auch mehreren anderen Nationalräten wurde der Zutritt verwehrt. Zum Schutz des russischen Präsidenten war der Bundesplatz vorübergehend vollständig gesperrt. Auch für FDP-Vizepräsidentin Isabel Moret gab es kein Durchkommen.
Ich musste eine Stunde raus warten, bis ich ins Parlament abstimmen konnte.
In der Zwischenzeit wurde ein Vorstoß zum verstärkten Konsumentenschutz beim Telefonverkauf mit Stichentscheid von Ratspräsidentin Chiara Simoneschi-Cortesi gutgeheißen. FDP-Nationalrätin More, die abstimmen wollte, aber nicht konnte, hat diesen Vorfall der FDP-Fraktionschefin Gabi Huber gemeldet. Diese kritisiert die Organisation des Ratsbetriebs während des Staatsbesuchs.
Die Parlamentsdienste hätten uns einen Zugang sicherstellen sollen und uns auch informieren, aber diese Information fehlte total.
Auch SVP-Fraktionschef Kaspar Bader ärgert sich. Während der Session sollte der Bundesrat grundsätzlich keine Staatsbesuche empfangen, sagt Bader.
Der Bundesrat hat in erster Linie dem Parlament zur Verfügung zu stehen und nicht ausländischen Staatschefs. Wir werden schauen innerhalb der Fraktion, ob wir die Wiederholung verlangen werden dieser Abstimmung.
Eine Wiederholung der Abstimmung, wenn tatsächlich mehrere Parlamentarier ferngehalten worden seien, so Gabi Huber.
Dann ist das eine gute Begründung für einen solchen Ordnungsantrag.
Auch CVP-Vize-Fraktionschefin Brigitte Häberli wäre grundsätzlich für eine Wiederholung der Abstimmung zu haben.
Wenn eine Mehrheit der gleichen Meinung ist wie nicht, dann werden wir noch einmal darüber abstimmen. Es gehört zu unserer Demokratie, dass man auch fair ist und diese Abstimmung dann noch einmal ermöglicht, wenn die Tatsachen so auf dem Tisch liegen.
Fest steht, CVP, FDP-Liberale und SVP könnten zusammen die Wiederholung der Abstimmung durchbringen.
Der gestürzte Präsident von Honduras, Manuel Zelaya, gibt nicht auf. Drei Monate nach der Vertreibung ist er heimlich in sein Heimatland zurückgekehrt, obwohl ihn die Übergangsregierung verhaften will. Zurzeit hält sich Zelaya in der brasilianischen Botschaft auf. Tausende Anhänger bejubelten seine Ankunft und verlangten, dass er wieder als Präsident eingesetzt wird. Anne-Kathrin Mellmann ist Journalistin in Mexiko. Ich fragte sie, wie genau ist Zelaya nach Honduras zurückgekehrt?
Ja, in einer sehr heimlichen Nacht- und Nebelaktion, mit der er eben alle überrascht hat. Er hat wahrscheinlich die grüne Grenze zu El Salvador überquert, so genau wissen wir das noch nicht. Venezuelas Präsident Hugo Chavez, ein Verbündeter Zelayas, sprach von einer langen und lebensgefährlichen Reise. Manuel Zelaya habe Berge und Flüsse überqueren müssen, all das klingt eigentlich nach Stoff für einen Roman. Zelaya selbst wollte darüber nicht viel verraten, um seine Unterstützer zu schützen, so sagte er jedenfalls. Fakt ist, Zelaya befindet sich nun in Tegucigalpa in der Hauptstadt und zwar in der Botschaft Brasiliens. Das ist taktisch klug, denn hätte er in den Botschaften seiner Hauptverbündeten Venezuela oder Nicaragua Zuflucht gesucht, würde das wahrscheinlich die ohnehin schon geladene Atmosphäre noch weiter aufheizen.
Wie reagieren denn nun die Putschisten um Übergangspräsident Roberto Micheletti? Diese haben ja immer mit einer Verhaftung gedroht für den Fall, dass Zelaya zurückkehrt nach Honduras. Machen Sie diese Drohung jetzt wahr?
Ja, sie bleibt auf jeden Fall bei dieser Drohung, sollte Zelaya das Gelände der Botschaft der brasilianischen verlassen. Die Putschregierung hat die Rückkehr sozusagen erst einmal kalt erwischt und sie war so überrascht, dass sie zunächst auch nur dementierte. Später feuerte sie dann gegen die Medien und sprach sogar von medialem Terrorismus. De facto Präsident Micheletti musste dann eingestehen, dass seinem Kontrahenten die Rückkehr geglückt ist und er drohte Zelaya sofort wieder mit Verhaftung, sollte dieser das Botschaftsgelände verlassen und er forderte Brasilien dazu auf, Zelaya auszuliefern, damit ihm ordentlich der Prozess gemacht werden könnte. Das klingt erstmal nicht nach Bereitschaft zu verhandeln.
Antworten von Anne-Kathrin Mellmann. Heute treffen sich in New York rund 100 Staats- und Regierungschefs zu einem Klimagipfel. Es geht um das Nachfolgeabkommen zum Kyoto-Protokoll. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon will die Teilnehmer dazu bringen, dass sie schon jetzt auf eine gemeinsame Linie in Klimafragen einschwenken, im Hinblick auf die Verhandlungen im Dezember in Dänemark. Fredrik Steiger wird die Konferenz für uns in New York beobachten. Ich frage ihn heute früh, die Situation in der Klimafrage ist festgefahren. Wen muss man auf seine Linie bringen?
Ganz konkret geht es natürlich darum, Ban Ki-moon will auch auf bestimmte Länder ganz bewusst Druck machen, auf alle Länder grundsätzlich, aber natürlich auf die westlichen Länder und vor allem auf Gastgeber USA insbesondere. Denn die Vereinigten Staaten haben in der Regierungszeit von Präsident George Bush in der Klimafrage eigentlich nur immer blockiert. Sie sind nicht vorangegangen. Es wurde sogar bestritten, dass der Klimawandel überhaupt ein Problem sei. Und nun sieht man natürlich eine Chance, mit dem neuen Präsidenten Barack Obama hier voranzumachen. Und die Hoffnung ist die, dass wenn die USA voranmachen, dann wächst auch der Druck auf andere wichtige Staaten wie China, wie Indien ebenfalls voranzumachen.
Entsprechend gespannt warten die Konferenzteilnehmer auf die Rede von US-Präsident Barack Obama. Was denken Sie, Fredrik Steiger, werden die USA Eingeständnisse machen?
Also grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Barack Obama dem Klimaproblem weit offener gegenübersteht als sein Vorgänger, das ist klar. Aber Barack Obama hat ein paar andere Probleme ebenfalls am Hals. Da ist zum einen das ganz große Problem die Gesundheitsreform, die er unbedingt durchbringen will, auch im Parlament, was ihm aber enorme Mühe bereitet. Und dann gibt es auch noch Probleme wie Afghanistan zum Beispiel. Also Barack Obama kann sich nicht gleichzeitig eine ganze Reihe von Großbaustellen erlauben. Und es ist klar, im Moment ist es so, dass in Amerika das Parlament bremst. Und wenn man sich in der amerikanischen Öffentlichkeit und auch unter Politikern umhört, gibt es doch immer noch in diesem Land erstaunlich viele Leute, die denken, im Bereich Energie, im Bereich Umweltverschmutzung, im Bereich Klima kann man immer irgendwie noch so weitermachen, wie man das seit Jahren gemacht hat. Also das Bewusstsein, dass man umdenken muss, und zwar dringend, ist noch längst nicht bei allen Amerikanern wirklich gefestigt.
Einschätzungen von Fredrik Steiger in New York. Sie hören heute Morgen die Frühinformationen von Schweizer Radio DRS, verantwortlich für die Inhalte Matthias Kündig, am Mikrofon Philipp Schapfi.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.